Und das ist ganz entscheidend, sich selbst das mal zu fragen. Wie will ich denn mein Leben leben? Wer will ich denn sein in diesem Leben? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Bin mir sicher, wenn du raus auf die Straße gehst und du würdest 100 Leute fragen nach ihren Werten. Sag mal, Entschuldigung, kurze Frage. Wir machen hier eine Umfrage. Was sind denn ihre stärksten Werte? Ich bin mir sicher, dass ganz viele Menschen noch nie darüber nachgedacht haben.
Hallo, ihr Herzensmenschen. Herzlich willkommen zu Ein gutes Gespräch, dem Podcast von Ein guter Plan. Ich bin Birte Filmer und spreche heute mit dem lieben Lars Ahmend unter anderem über inneren Reichtum. Ich konnte in diesem Gespräch sehr gut meine eigenen Glaubenssätze zum Glücklichsein reflektieren und wünsche euch besonders viel Spaß beim Zuhören. Nehmt euch was mit. Hallo, lieber Lars.
Hallo.
Wie schön, dass du da bist. Ich freue mich sehr, dich zu sehen.
Danke für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Ich hatte so ganz oft in diesen Gesprächen die Angewohnheit, erstmal direkt loszuquatschen, weil ich mich immer so freue auf meine Gäste. Und dann gab es aber die Rückmeldung, naja, irgendwie muss ja auch mal ein Gast vorgestellt werden. Dann habe ich mir angewöhnt, die Frage zu stellen, kannst du mir bitte 3 Sätze über dich so nennen, mit den Dingen, die dir wichtig sind, dass Menschen sie von dir wissen? Umständlich formuliert, aber.
Mein Name ist Lars. Ich liebe Skateboardfahren, Surfen, Südfrankreich, Musik, Schallplatten, Bücher. Ich versuche in dem, was ich tue, die Welt ein bisschen besser zu machen und trinke jeden Tag viel zu viel Espresso.
Also das fühle ich am meisten mit dem Kaffee. Sehr schön.
Ganz interessant ist, dass ich glaube vergessen habe zu sagen, dass ich Bücher schreibe. Eigentlich das, was ich tue, am meisten habe ich gerade, wenn ich auf mich selbst schaue, wie ich mich beschreiben würde, vergessen zu erwähnen. Psychologisch ganz interessant. Fällt mir gerade selber auf.
Ja, voll gut. Weil du hast es so schön auch beschrieben, dass ich auch sofort irgendwie in so einem Urlaubsmodus war. Mhm. Und dachte so, ja geil, okay, Surfen in Südfrankreich und Espresso.
Ein Freund von mir hat vor kurzem gesagt, das schönste Kompliment, was man jemandem machen kann, ist, anstatt zu sagen, ich liebe dich, zu sagen, wie hat das gesagt? Du bist wie ein Jack Johnson-Song.
Oh, süß.
Und dann dachte ich mir, ja klar, weil alles, was man damit verbindet, also Hawaii, Surfen, Freiheit, Meer, schöne Musik, draußen sein, so die Palmen, mit Freunden unterwegs sein, all das auf Festivals spielen. All das ist so ja ein Lifestyle, so ein Bild, was kreiert, ja, ich fühle mich zu Hause.
Hm. Ja, lustigerweise verbinde ich was komplett anderes mit Jack Johnson, weil es einen Kinderfilm gibt, der Affe Coco heißt. Und dafür hat Jack Johnson den Soundtrack gemacht. Mhm. Und das ist etwas, was mich und meine Kinder sehr begleitet hat. Und also erstmal denke ich sofort an diesen Film, der sehr schön ist, weil der auch unheimlich freigeistig ist und dieser kleine Affe sehr viel Blödsinn anrichtet und einfach ein schönes Wesen ist. Und das Album dazu haben meine Kinder viele Jahre wirklich jeden Abend zum Einschlafen gehört. Also ganz anderer Modus, aber trotzdem genauso schön und genauso gefühlig. Ja,
ja. Ja.
Das ist ja, glaube ich, eh was du viel machst, ne? Dass du ganz viel auch Emotionen über Musik ausdrückst oder damit verbindest, ne? Ist das was sich schon durch dein Leben auch sehr konsequent zieht, oder?
Naja, ich habe mit 8 angefangen, Musik zu sammeln. als einziger in meiner Klasse, damals noch 7-Inch-Singles, also Vinyl-Schallplatten, habe mich dafür interessiert, ganz früh. Und die Welt der Musik, das war für mich immer so wie Magie. Also als Kind saß ich auch stundenlang vorm Radio und konnte gar nicht verstehen, warum da jetzt Musik rauskommt. Und was ist denn da am anderen Ende? Da müssen doch Leute sein, die das kreieren, erschaffen und damals noch sich ein Album zu kaufen, das aufzumachen, dran zu riechen, dann die Liner Notes zu lesen, wer hat das komponiert, von wem ist das Original, dann in so einen Secondhand-Plattenladen zu gehen und nach dem Originallied zu suchen, das dann wiederum neu zu entdecken. Und das Schöne ist, die Reise hört ja nie auf. Also wenn du dich dafür interessierst, für die Musik, wer hat das produziert? Ah, was hat denn der noch so gemacht? Und auf einmal steckst du in so einem gigantischen Kosmos drin. Und ich bin auch jemand, der kann Songs zu Tode hören. Also wenn mir ein Lied gefällt, dann höre ich das 5000 Mal am Stück. Und das ist wirklich keine Übertreibung. Nee, das läuft dann am Tag 200 Mal. Und
ich muss kurz in Minuten rechnen. Wenn es so ein 3,5 Minuten Radiolänge hat, dann sind wir bei 700 Minuten. Dann sind wir schon bei fast 12 Stunden.
Ja,
okay, gut.
Ja, also so, das
sorry,
ist
ein bisschen nerdig, das jetzt auszurechnen. Aber
und dann höre ich einen anderen Song auch wieder so lange.
Okay.
Also ich kann wirklich mich da total verlieren. Und das ist so dieses Lebensgefühl, was, glaube ich, schon ähnlich ist bei Surfern, Skateboardern, Musikern, Schriftstellern. So dieses Gefühl von Freiheit, das Gefühl von, ich mache, was ich will. So ein bisschen der Outlaw auch, so ein bisschen an der Grenze zur normalen Gesellschaft. Das Gegenteil von 9-to-5, so seinen eigenen Traum leben. Mit all den Schwierigkeiten natürlich, aber so dieses Gefühl von, so stelle ich mir mein Leben vor. Und das habe ich auch total. Also so, deswegen fühle ich auch immer mit Musikern, mit Produzenten, mit kreativen Fotografen, Fotografinnen. Also das ist einfach, da muss man mir nicht mehr viel erklären. Da habe ich totales Verständnis, Empathie.
Ich habe gerade kurz überlegt, ob so gesagt hast, also als du angefangen hast, das aufzuzählen auch und dieses Song hören, dieses Wiederholende mit Surfen verglichen hast, ob es da um so ein Flow geht, um so ein Mojo, also dass man dann irgendwie so abtaucht, ob es darum geht eigentlich, dass man so auch irgendwie in dem Moment, wo man vielleicht auf dem Board steht oder auf der Welle surft oder eben diesen Song so repetitiv hört, einfach diese Connection zur Außenwelt einfach dann weglassen darf.
Ja, mit Sicherheit.
Ja.
Und was bei mir auch immer mitschwingt, ist so diese melancholische Sehnsucht nach etwas, was man vielleicht gar nicht so richtig beschreiben kann. So dieses Gefühl von, was ist denn hinterm Horizont? Also so, was ist denn hinter der nächsten Welle? Und ja, so ein Gefühl von Melancholie, die schwer zu beschreiben ist, wenn man sie nicht fühlt.
Ja, ja. Ich habe zwei Fragen, jetzt überlege ich, in welcher Reihenfolge, weil wenn du dieses Gefühl von Melancholie beschreibst, mir fällt dieser Begriff nicht ein, aber mir hat mal jemand erzählt, dass es einen Begriff gibt für dieses Gefühl von so aufkommendem Glück, also dass man manchmal so, das kann man haben, wenn man mit dem Fahrrad durch die Stadt fährt und dann auf einmal kommt das so hoch und dafür gibt es einen Begriff, den kenne ich jetzt nicht, der fällt mir nicht ein, aber und der hat auch nichts mit dieser Melancholie zu tun, aber trotzdem verbinde ich das irgendwie damit, weil ich diese, also weil ich das, wenn ich das so kombiniere, dann kenne ich dieses Gefühl von Melancholie und ich kenne aber auch dieses aufkommende Glück, was so aus dem Nichts kommt und ich habe manchmal das Gefühl, dass diese Melancholie eine Sehnsucht nach genau diesen halben Sekunden ist, wo das so in einem so aufploppt.
Genau, es ist ein Gefühl des Übergangs. Also du bist unterwegs, du bist noch nicht angekommen, aber gerade so dabei. Und es gibt einen anderen schönen Begriff, der kommt aus dem Portugiesischen. Die Brasilianer verwenden den ganz oft, Sodachi. ich spreche ihn bestimmt falsch aus, aber ja. Sodachi. Und das ist ein Gefühl, die beste Übersetzung, wobei sie auch nicht so richtig trifft, ist Weltschmerz. Mhm. Aber die Brasilianer meinen das positiv, ja. nicht negativ.
Ja.
Es gibt ja so manche Menschen, die sehr, sehr empathisch sind und sehr viel fühlen. In der aktuellen Zeit, wo ja überall Kriege sind und nur Probleme und nur Krisen, dass diese Menschen oftmals überfordert sind, weil sie ein Gefühl von Weltschmerz haben, mhm. aber im negativen Sinne.
Ja.
Und Sodachi ist, ja, dieses Gefühl von, ich fühle ganz viel, aber eben viel Schönes, Freiheit, Möglichkeiten, unbegrenzt sein.
Mhm.
So surfen zu gehen ist ja auch etwas, was nie aufhört. Die Welle hört ja nie auf. Also das Wasser geht zwar zurück, aber sie kommt zurück. Es ist alles eins und du kannst es immer machen. Und du brauchst nicht viel. Alles, was du brauchst, ist das, was du hast. Ein Surfbrett oder ein Skateboard oder als Musiker eine Gitarre, als Autor. Du brauchst nur ein Blatt Papier und einen Stift oder ein Laptop oder ein Handy. So dieses Gefühl von jeder kann was schaffen. Eigentlich diese Hip-Hop-Mentalität. Create something from nothing.
Mhm.
Also nimm einfach das, was da ist und mach daraus dein eigenes.
Mhm. Weißt du, was ich wahnsinnig schön finde, wenn du das so erzählst, dann klingt das total selbstverständlich. Und in diesem Raum gerade ist das Gefühl auch total da. Ist total selbstverständlich. Genau so kann das sein. Und dann in die Außenwelt zu treten und zu sagen, ja, okay, aber das stimmt ja gar nicht, weil man braucht ja ganz viel Zeit, man braucht ja die Ressourcen. Wann soll ich das machen? Wie soll ich das noch neben meiner regulären Arbeit schaffen? Wie soll ich denn überhaupt hier in Berlin surfen gehen? Dafür muss ich ja erstmal nach Südfrankreich kommen. Also weißt du, so, ne? Und das ist, finde ich selber spannend, dass das aufkommt, also dass ich selber gerade in dieses Überprüfen gehe und sage, okay, wie möchte ich denn jetzt das aufnehmen? Möchte ich das jetzt von dir annehmen und mit dir genau in diesem Gefühl sein zu sagen, so alles ist möglich? Oder möchte ich jetzt diesen Reality-Check machen von wegen, ja, dafür muss man privilegiert sein, man muss die Ressourcen haben, man muss dafür irgendwie das Umfeld haben, man braucht körperliche Gesundheit und so weiter, was auch seine Berechtigung hat. Und gleichzeitig denke ich so, nein, das ist so schön, weil so wie du es sagst, auch ne, du hast ja auch eine sehr schöne, ruhige, tiefe Stimme und dann möchte ich mich eigentlich jetzt gerade viel mehr darauf einlassen, sagen, ja, genau, Lars, alles klar. Ich brauche nichts, außer vielleicht noch meinen Mut auch. Vielleicht muss ich den noch mitnehmen, wenn ich mich aufs Brett stelle.
Ich weiß genau, was du meinst. Ich glaube, viele Menschen haben eine Erwartungshaltung, dass etwas im Außen passieren muss, wenn sie gewisse Entscheidungen treffen. Und ich bin zum Beispiel jetzt vor 3 Jahren aus Berlin weggezogen. Ich habe noch meine kleine Wohnung, die ist jetzt untervermietet an einen guten Freund von mir. Aber ich bin weggezogen und aufs Dorf, eben für meine Tochter. Und ich habe jetzt alles, was mir früher total wichtig war, also in Berlin zu sein, überall gibt's Cafés und meine Freunde und Restaurants und im Sommer sind wir alle in den Parks. Das ist ja auch ein Lebensgefühl.
Mhm.
Das ist ja, man kann das schon auch beschreiben mit dem, wir sitzen alle im Görlitzer Park oder sonst wo an der Spree und trinken unser Bierchen und grillen und treffen uns und gehen danach noch weiter. Das ist ja nichts anderes als surfen gehen, mit den Freunden am Strand sitzen, Skateboard fahren, Jack Johnson hören. Das ist ja ein Lebensgefühl. Und jetzt auf dem Dorf ist halt Dorfleben. Das heißt, ich sehe, wenn ich die Augen öffne, was ganz anderes. Aber wenn ich die Augen schließe, habe ich diese Welt in mir. Und ein Lebensgefühl ist ja etwas, was du in dir trägst. Dafür brauchst du keine Ressourcen, kein Geld. Du musst nicht nach Südfrankreich fahren, am Strand sitzen, surfen gehen, um dieses Lebensgefühl in dir zu haben. Und das ist, glaube ich, ein Riesenunterschied. Und das, ich kriege gerade selber Gänsehaut, wenn ich darüber nachdenke.
Du machst gerade auch was mit mir.
Und das
mir,
kann
ja.
jeder machen. Das kannst du zu Hause haben, in deinem stressigen Alltag. Ich bin, wie gesagt, vor 3 Jahren Papa geworden. Ab dem Zeitpunkt hat sich auch mein Leben total verändert. Stichwort, weil du es gerade gesagt hast, ich habe die Zeit gar nicht. Also mein Zeitmanagement hat sich in den letzten 3 Jahren durch unser Kind total verändert. Ich habe gerade die Eingewöhnungsphase gemacht im Kindergarten. Das heißt, das hat nichts mehr mit meinem Leben vor der Geburt zu tun.
Ja.
Das heißt, ich habe nicht mehr so viel Zeit wie früher. Und trotzdem, eben durch die Dinge, die mir wichtig sind, kann ich gewisse Sachen machen. Und wenn ich sie nicht machen kann, trage ich sie in meinem Herzen. Dann kann ich mich abends mal hinsetzen, eine Jack Johnson-Platte auflegen, natürlich auf Vinyl, kann die Augen schließen, dieses Album hören und fühle mich geborgen in dem Augenblick. Und dann muss ich nicht physisch auf Hawaii sein, um dieses Gefühl in mir entstehen zu lassen.
Das ist ganz, ganz wunderschön. Richtig, das gefällt mir richtig gut, wie du das erzählt hast. Ich kann dazu auf jeden Fall sagen, dass ich dieses Geborgenheitsgefühl ganz doll kenne, wenn ich im Bus sitze und Kopfhörer aufhabe und meine also einfach die Playlist meiner Lieblingssongs am besten im Shuffle laufen lasse, weil ich dann gar nicht weiß, was passiert, aber trotzdem sind es eben meine gesammelten Lieblingssongs. Und da ist es fast egal, ob ich gerade super gestresst bin oder traurig oder motiviert oder irgendwie fit und ausgeschlafen. Es macht immer was mit mir und es ist immer irgendwie so, dass diese Kopfhörer, aus denen da diese Musik kommt, mich beschützen und mir entweder so einen totalen Energieschub geben oder ich kann auch gut im Bus weinen dann. Das ist irgendwie das, das finde ich wieder sehr schön an der Großstadt, dass es diese, so diese Geborgenheit durch diese Anonymität gibt. Und ja, wenn dann diese Musik in meine Ohren kommt, dann geht es auch immer in mein Herz. Und das ist etwas, was mich total bereichert hat, dass ich irgendwann verstanden habe, dass es mir total hilft, auch das zu visualisieren und mir mein Leben als Film vorzustellen. Also dass es in dem Moment dann immer der Soundtrack zu dem Film ist. Und dass ich von außen, also in dem Moment, wo ich diese Musik höre, kann ich von außen auf mich drauf schauen und mir zugucken und denken, das ist aber ein sehr schöner Film oder ein sehr trauriger Film oder so. Und dann kann ich viel, viel mehr fühlen, als wenn ich so in mir selber drin bleibe. Und ich glaube, dass das eine ähnliche, also ich kann, das ist so sehr in Relation zu dem, wie du gerade sagst, du hörst diese Musik und kannst dann gefühlsmäßig auf Hawaii sein und ich höre Musik und kann gefühlsmäßig im Kino sein und den Film meines Lebens schauen.
Ja, ich sag ganz oft, du bist der Hauptdarsteller, die Hauptdarstellerin deines Lebens. Und stell dir vor, es ist eine unsichtbare Kameracrew hinter dir, die dich einfach immer begleitet und deinen Weg durchs Leben begleitet und daraus am Ende eine Dokumentation macht über dein erfolgreiches Leben. Wie sieht dein nächster Schritt aus? Also, wann immer du das Gefühl hast, die Dinge passieren nicht so, wie ich sie gerne hätte. Die wenigsten Menschen, die ich kenne, sind zu 100% zufrieden mit allem.
Ich muss gerade lachen, weil ich mich natürlich sofort aufgefordert fühle, auch genau diesen Gedanken zu fühlen und zu zu denken vor allen Dingen. Und in mir auf jeden Fall das Teenager-Kind hochkommt mit ganz viel Trotz und dann, jetzt baue ich erst recht Scheiß, jetzt mache ich erst recht die Sachen, die nicht erlaubt sind und nicht legal und jetzt klettere ich erst recht auf das Dach und jetzt schwänze ich erst recht meine Arbeit und mache was anderes. Also es ist, ist ja auch interessant, dass das der Impuls ist, ne, der gerade hochkommt.
Total interessant. Und bei jedem hat das ja eine andere Wirkung. Und jeder denkt an was anderes. Aber wenn ich zum Beispiel irgendwo sitze, hier so auf so einem Stuhl und die Dinge laufen nicht so, dann hast du ja immer zwei Möglichkeiten. Entweder du bleibst sitzen und denkst weiter darüber nach, wie die Dinge nicht so laufen. Oder, jetzt bildlich gesprochen, du stehst auf und änderst was dran. Triffst eine neue Entscheidung. Und da hilft mir auch Musik immer. Und da bin ich jetzt kein Einzelfall. Es gibt, glaube ich, Millionen Menschen, die das auf der ganzen Welt genauso machen mit genau dem Song. Ja, wenn ich immer das, oder wenn ich das Gefühl habe, die Dinge laufen nicht so, dann höre ich immer Eminem Lose Yourself. und fühle mich dann wie Rocky, der Boxer, der die Treppen hochläuft und morgens aufsteht und durch die Slums seiner Stadt läuft, am Joggen ist und was macht, in Bewegung ist. Und ich bin kein Boxer, aber ich kann mich in dieses Gefühl total hineindenken und hineinfühlen. Wie ist es so, wenn du ein Ziel vor Augen hast und keiner glaubt an dich? Gibst du auf oder kämpfst du dich durch? Du hast kein Geld, aber ja, dann ist die Stadt dein Boxgym. Es gibt immer eine Möglichkeit, egal wie schwer es zu sein scheint. Es geht immer, nicht immer schnell, aber es geht immer. Und wenn du 50 Absagen bekommst, es geht immer. Du darfst halt nur nicht aufgeben. Das ist so einfach und so schwer zugleich. Ich habe mal eine tolle Geschichte gehört, die hat David Guetta erzählt, der berühmte DJ aus Frankreich. Mhm. Super erfolgreich und hat eine ganze Zeit lang alle Hits komponiert und aufgenommen. Aber es hat ganz lange gedauert. Da war er schon weit über 40. Und 20 Jahre vorher, die er beruflich als DJ gearbeitet hat, hat er jede Woche darüber nachgedacht, aufzuhören, weil er nie wusste, wie er überleben soll, finanziell. Aber es hat ihm so viel Freude gemacht und alle Alternativen waren keine Alternativen. Und er hat immer weitergemacht. Er ist nicht der beste Produzent. Er ist nicht der beste DJ. Aber er steht ganz oben, weil er nicht aufgegeben hat. Und so viele stehen nicht die besten Musiker ganz oben, es stehen die ganz oben, die nicht aufgegeben haben. Und so viele, so talentierte Menschen gehen den Weg einfach nicht zu Ende, weil sie dann, sich dann irgendwann für den Weg der Sicherheit entscheiden und sagen, ich habe das jetzt 5 Jahre gemacht. Nee, ich will jetzt auch irgendwie was anderes. Aber vom Potenzial waren sie vielleicht viel stärker oder vom lieben Gott, der lieben Göttin, gesegneter als jetzt vielleicht jemand, der nicht so talentiert war, der es aber einfach durchgezogen hat. Und ich finde diesen Satz so toll. Es stehen nie die Besten ganz oben, sondern die, die nicht aufgegeben haben. Ich bin auch nicht der beste Autor. Ich mach's einfach.
Auch wieder das gleiche Gefühl wie gerade eben. Es klingt so schön und es klingt so selbstverständlich und so logisch auch, wie du das sagst. Ne? Das ist einfach wirklich, wirklich toll. Ich kann dir aus meiner eigenen Lebenserfahrung sagen, dass ich sehr viele Jahre gebraucht habe, um zu verstehen, dass es nicht nur diesen Fight-or-Flight-Modus gibt, sondern dass es auch noch einen dritten Modus gibt, nämlich das Freeze. Und ich selber viele Jahre da drin verbracht habe, in einem Aushaltemodus. Das heißt, ich war super funktional in meinem Alltag, in dem, was so zu bewältigen ist. Ich bin meiner Berufstätigkeit nachgegangen, ich habe meine Kinder versorgt, ich habe Freunde getroffen. Ich war ein gut funktionierender Mensch und nicht glücklich dabei. Und als ich das verstanden habe, konnte ich mich darauf einlassen, auf all diese neuen Glaubenssätze, die so ähnlich oder so sind wie das, was du gerade gesagt hast, und diese neuen Optionen und neuen Möglichkeiten zu begreifen, dass ich selber die Person bin, die mit ihrer eigenen Handlungsfähigkeit ihr eigenes Leben gestalten kann und darf. Aber ich brauchte diese Erkenntnis, um es mir selber zu erlauben, und bin mit Riesenängsten in diese neue Situation gegangen. Und es war auch nicht von einem Tag auf den anderen, sondern es waren Prozesse und Therapiegespräche. Aber jetzt bin ich da, dass ich genau das, was du sagst, sehr gut verstehe. Mir ist es eben nur ein persönliches Anliegen zu sagen, ich weiß aber, dass ich auch schon mal in meinem Leben an einem anderen Punkt war, wo ich das gar nicht verstanden habe. So wie du gerade gesagt hast, nur Menschen, die dieses Gefühl von dieser Melancholie kennen, nur die wissen auch, wovon du sprichst. Und ich glaube, das ist so, ja.
Ich bin 45 Jahre alt.
Ich auch.
Und kann definitiv sagen, vor 10 Jahren habe ich all das noch nicht in der Form gewusst und schon gar nicht vor 20 Jahren. Mhm. Und was ich damit sagen will ist, Achtung Kalenderspruch, es ist alles ein Weg. Ja, das Leben ist eine Reise und du wirst auf jedem Abschnitt was lernen, was dich weiterbringt. Und ich weiß noch, ich habe in meinen 20ern beim Radio gearbeitet und damals wollten alle eine Festanstellung. Das war so zwischen den Jahren 1999 bis 2005. So lange ist das schon her. Es gab schon Internet, aber nicht so wie heute. Es gab noch kein YouTube, kein Social Media, kein Instagram. Es gab auch noch gar keine Handys, jedenfalls nicht, keine Smartphones.
Ja.
Eine ganz andere Welt. Und damals, und wir waren alle Freelancer, die allermeisten, und das große Ziel war immer, wenn du mal beim Öffentlich-Rechtlichen eine Festanstellung kriegst oder eine Anstellung als fester Freier, dann war das für ganz viele wirklich das größte Ziel. Und für mich am Anfang auch, weil klar, wenn alle das haben, dann reißt du dich ein. Und dann hatte ich einen ganz tollen, für mich tollen, so ein fast schon Erweckungsmoment. Mein damaliger Chef, der war Chef der Musikredaktion und super Typ. Und ich dachte, der war mit Sicherheit auch mal so euphorisch und engagiert und musikbesessen, so wie ich. Und dann kam die Festanstellung. Mit der Festanstellung die Sicherheit, mit der Sicherheit die Bequemlichkeit und mit der Bequemlichkeit das Desinteresse.
Hm.
Und das habe ich jeden Tag gesehen. Diese Bequemlichkeit, nicht mehr so engagiert zu sein. Und das hat sich immer so gezeigt, dass er um wirklich 23:45 schon geguckt hat, ja, was gibt es zum Mittagessen im Intranet? Und der war um 16:45 auch schon wieder weg. Das heißt, so Dienst nach Vorschrift, was man eigentlich so sagen würde, ein Beamtenstatus, ein Beamtenleben. Und ich dachte mir, so will ich nicht sein. So will ich mein Leben nicht führen. Ich will nicht da sitzen und morgens als erste Tätigkeit zu gucken, was es mittags in der Kantine zum Essen gibt.
Mhm.
Und für ganz viele war das aber und ist eine Traumsituation, eine Traumvorstellung. Und da habe ich erkannt, nee, das ist nicht die Art, wie ich mein Leben leben will. Und das ist ganz entscheidend, sich selbst das mal zu fragen. Wie will ich denn mein Leben leben? Wer will ich denn sein in diesem Leben? Was ist mir wichtig? Was sind meine Werte? Bin mir sicher, wenn du raus auf die Straße gehst und du würdest 100 Leute fragen nach ihren Werten. Sag mal, Entschuldigung, kurze Frage. Wir machen hier eine Umfrage. Was sind denn ihre stärksten Werte? Bin mir sicher, dass ganz viele Menschen noch nie darüber nachgedacht haben. Und wenn, ich erinnere mich an ein langes Gespräch mit meinem Vater, Beamter, Lehrer, ja, der immer das Beste für mich wollte. Und er hat aus seiner Sicht immer gesagt, Junge, wenn du nicht weißt, was du tun sollst, ja, werd Beamter, werd Lehrer. Geh an die Grundschule, da hast du nicht so viel Stress. In Klammern, Anmerkung, hahaha, von
ja.
wegen.
Ja.
Ja, Klammer zu. Ja, aber so hat er immer gesagt, geh, werd Beamter, dann hast du Sicherheit und musst dir keine Sorgen mehr machen. Aus seiner Perspektive total logisch, weil sein stärkster Wert Sicherheit ist. Papa ist eben noch aufgewachsen, Nachkriegsgeneration, das Klo auf im Innenhof, ja, ohne Heizung im Winter, so. Und für ihn war logischerweise, wenn du nichts hattest als Kind zu essen, ist Sicherheit ein starker Wert. Mein stärkster Wert ist aber Freiheit. Und deswegen hatten wir am Anfang immer Diskussionen, bis ich ihm erklärt habe, Papa, für mich ist Freiheit so wichtig wie für dich Sicherheit. Weil er immer gesagt hat, oh, ich könnte gar nicht leben, so wie du lebst, nicht zu wissen, wie du deine Miete zahlen sollst in 3 Monaten, nicht zu wissen, ob du wieder einen Auftrag bekommst, nicht zu wissen, ob irgendwas funktioniert. Immer diese ständige Ungewissheit. Werde ich jetzt wieder engagiert oder nicht? Ich könnte nachts nicht schlafen. Da habe ich gesagt, Papa, weißt du, wann ich nachts nicht schlafen könnte? Zu wissen, wo ich die nächsten 30 Jahre jeden Morgen hinfahren muss. An die gleiche Schule. Das wäre für mich ein Albtraum. Deswegen, es gibt kein richtig oder falsch. Es gibt nur das, was ich für mich als richtig empfinde. Und was für dich richtig ist, heißt noch lange nicht, dass es auch für mich richtig sein muss, aber deswegen machst du es nicht falsch.
Mhm.
Und das ist so wichtig, sich zu fragen, wer bin ich? Was will ich machen? Was ist mir wichtig? Und das dann auch tun. Und nicht, um andere glücklich zu machen, in ein falsches Leben zu springen.
Ja, ich habe dazu eine Frage. Geh ruhig, Olli. Ich habe dich ganz frech einfach erwähnt. Was mich total interessiert ist, wenn du sagst, du wusstest das vor 10 Jahren so noch nicht oder vor 20 Jahren, ne? Und jetzt hast du gerade gesagt, du bist 45, das heißt, wir sind wahrscheinlich ein Jahrgang.
78.
79, na gut. Wie warst denn du als Teenager? Also hattest du da auch schon diesen Freiheitsdrang? Also das ist wirklich gerade auch eine ganz sehr persönliche Frage, weil ich mich gerade unheimlich viel mit dem Thema Schule und auch diesem System Schule beschäftige und auch irgendwie für mich noch mal ganz viel zurückschaue, was das eigentlich für eine Auswirkung auf mich hat und in welcher Hinsicht mich das geprägt hat, wo mich das hingeführt hat, aber wovon mich das auch abgestoßen hat. Und wenn du sagst, du bist jetzt dahin gekommen, wo du jetzt bist und du bist auf deinem Weg und bleibst auf deinem Weg und wirst dich ja weiterentwickeln, aber wie warst du als Teenager, Lars?
Ich bin auf dem Dorf aufgewachsen, in Langgöns.
Wo immer das ist.
Ja, genau. Das ist eine kleine Ortschaft in der Nähe von Gießen. Gießen liegt so 60 Kilometer bis Frankfurt am Main, so zwischen Kassel und Frankfurt, grob. Mhm. Und aber eben 7000 Einwohner und Dorfleben. Das heißt, ich war als Kind Fußballverein, dann später im Tischtennisverein. Ich war auch mal im Tennisverein, dann ein bisschen später Basketballverein. Also so klassisches Vereinskind, jeden zweiten Tag Sport. Also Sport war immer eine große Sache bei uns. Mein Papa war ja nicht nur Lehrer für Sprachen, er war auch Sportlehrer. Mhm. Er war auch mal eine Zeit lang mein Fußballtrainer. Und ja, und dann so mit als Jugendlicher durch das Skateboardfahren, durch meine Liebe zum Skateboardfahren, hat sich natürlich auch in Kombination mit Musik der Freiheitswunsch in mir etabliert. Das heißt, die schönsten Situationen am Tag waren immer Schule aus, Skateboard in die Hand und bis abends, bis es dunkel war, irgendwo draußen Skateboard fahren. Damals noch mit dem Walkman, dann so Bad Religion gehört und so Skatermusik, Beastie Boys und so. Und was ganz interessant war, ich war, glaube ich, immer ziemlich beliebt, hatte auch immer Freunde, war aber auch damals schon gerne alleine. Das heißt, ich war auch damals schon introvertiert und musste zum Beispiel auch, ich habe nie Geburtstage gefeiert bei mir, war mir nicht so wichtig. Bis heute, das ist mir nicht so wichtig. Ich bin gerne irgendwo hingegangen, wo ich eingeladen wurde, aber ich musste das für mich selbst nicht haben. Oder Silvester, ich brauchte da keine große Party. Ich erinnere mich noch, ganz interessant, da war ich so vielleicht 16, 17, haben wir Silvester gefeiert beim Kumpel und ich habe mich kurz vorher entschieden, nicht hinzugehen, sondern ich habe auf RTL, damals gab es das Privatfernsehen ganz neu,
ja,
und habe auf RTL lieber so 80er Jahre Karatefilme geguckt, so mit Jean-Claude Van Damme. Dann dachte ich mir, das macht mir jetzt mehr Spaß, als zu feiern mit meinen Kumpels. Also so war ich als Jugendlicher. Ich war nie schlecht, aber auch nie gut. Also so
auf die Schule bezogen.
Auf die Schule bezogen, ja. Immer so eine 3. Eine 5 hatte ich immer. Das war meistens Mathe oder Physik. Ich musste immer gucken, keine 2-5 zu haben. Also so, ich war so ein Kandidat, ich bin nie sitzen geblieben, aber mein Vater musste mich 2-mal von der Schule nehmen, damit ich nicht sitzen bleibe. Also bei mir ging es nie um eine 1, sondern immer nicht sitzen bleiben. Das war unser Ziel. Habe ich auch geschafft. Und ja, und dann irgendwann wurde die Musik größer, auch in meinem Stellenwert. Dann habe ich einen ersten Plattenspieler bekommen, dann irgendwann einen zweiten Plattenspieler und einen Mischpult. Und dann habe ich angefangen, als DJ in meinem Kinderzimmer Platten aufzulegen, nur für mich.
Oh Gott, das ist niedlich, gerade die Vorstellung auch.
Ja, und habe dann auch eben die Augen geschlossen und mir vorgestellt, wie das wohl ist, so jemand zu sein wie David Guetta. Vor 5000 Leuten aufzulegen oder so, oder in einem Club aufzulegen.
Hast du es dann gemacht? Hast du vor 5000 Leuten aufgelegt?
Nee, aber einmal tatsächlich vor 2000. Als ich dann später beim Radio war, dann gab es ja auch dann vom Radio eigene Veranstaltungen, meistens in so ländlichen Gebieten.
Ja.
Und da hast du dann ein Festzelt gehabt auf dem Sportplatz, wo dann halt das ganze Dorf kam und dann habe ich dann halt Party-Songs aufgelegt, Hip-Hop-Songs aufgelegt und habe mich ein bisschen gefühlt wie David Guetta für den Moment.
Ja.
Und naja.
Wie schön, dass du dabei auch so strahlst, wenn du das erzählst. Es ist so, du hast es abgespeichert, dass sie
ja,
nicht...
Ja, klar. Und mir war aber auch dann später klar, ich hatte alle Chancen. Also ich hatte die Schallplatten, ich hatte das Equipment. Als ich beim Radio später war, hatte ich auch Möglichkeiten, das zu professionalisieren. Ich hatte dann durchs Radio auch Kontakte zur Musikindustrie, Musikbranche. Das heißt, alle Türen waren auf. Aber ich bin am Ende diesen letzten Schritt nicht gegangen. Obwohl ich als Teenager dachte, das ist mein großer Traum. Das bedeutet, es war vielleicht doch nicht mein großer Traum. Es war nur eine Wunschvorstellung. Weil sonst wäre ich ja diesen letzten Schritt gegangen.
Ich denke gerade, den Versuch, einen Unterschied zwischen Traum und Wunschvorstellung, gerade die Differenzierung für mich gerade hinzubekommen. Super spannend von der Begrifflichkeit, dass du da unterscheidest.
Ja. Ja, und dann war aber trotzdem die Reise, der Weg wichtig, weil ich habe dann beim Radio gearbeitet und übers Radio habe ich dann jemanden kennengelernt, der mich gefragt hat, hast du nicht Lust, eine Biografie über einen Musiker zu schreiben?
Mhm.
Und dann bin ich erst zum Schreiben gekommen mit 28 oder 29.
Mhm.
Hätte ich aber nie gedacht, weil ich war in der Schule nie gut, habe mich auch für Literatur nie so richtig interessiert. Das kam dann alles erst. Und als ich gefragt worden bin, habe ich einfach ja gesagt. Und ich dachte mir, ich glaube, ich kann das. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich habe es noch nie probiert, aber mein Gefühl sagt mir, ich kann das. Ich will es mal ausprobieren.
Mhm.
Und dann habe ich beim Ausprobieren gemerkt, erstens, es macht mir Spaß. Zweitens, ich bin gut darin.
Mhm.
Und dann bin ich bis heute darin geblieben. Dabei geblieben. Aber dieser Traum, den ich damals hatte, Musiker oder DJ zu werden, hat mich letztlich dahin geführt, zum Buchschreiben.
Mhm.
Über ein Musikthema. Und Musik ist ja immer noch ein riesiges Thema in meinem Leben und auch in meinen Büchern. Das heißt, manchmal ist ein Traum vielleicht gar kein Traum, sondern nur so eine Idee. Und die kann man auch ändern oder abwandeln.
Mhm. Oder auch manchmal auch nur ein Gefühl. Ne?
Genau, nur ein Gefühl.
Mhm.
Ich habe zum Beispiel zu meinem Vater kurz vorm Abi, als er mich gefragt hat, Junge, was willst du jetzt machen? habe ich gesagt, Papa, ich weiß es nicht.
Hat er wirklich Junge gesagt?
Nee, das nicht, aber er hat gesagt,
fände ich nämlich aber schön, wenn er sagt, Junge.
hat mich beim Namen genannt. Immer wenn es ernst wurde, hat er mich bei meinem Vornamen genannt. aber so vom Gefühl her, ja. Was willst du jetzt machen? Und ich habe gesagt, Papa, ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß nur, dass der normale Weg, den jetzt die allermeisten aus meiner Klasse gehen, dass der nichts für mich ist. Es muss irgendwas mit Musik sein, das habe ich ihm gesagt, aber ich kann es dir nicht beschreiben. Und dann war seine Antwort, Musik? Du kannst doch gar kein Instrument spielen. Nee, Papa, ich will jetzt nicht in einem Orchester spielen. Ich will irgendwie einfach mit Musik umgeben sein. Hat er natürlich nicht verstanden. Wie auch? Das ist ja ganz abstrakt. Das ist wie dann später, hat man gesagt, irgendwas mit Medien.
Ja.
Ja?
Ja.
Ja, was denn genau? Ja, keine Ahnung. Irgendwas mit Medien. Und bei mir war es halt irgendwas mit Musik. Ja, was denn? Ja, Papa, keine Ahnung. Aber ich krieg's schon raus. Ich muss probieren. Und dann habe ich eben ganz viel probiert. Ich habe dann in einem Plattenladen gearbeitet. Ich bin dann nach der Schule nach London gegangen, weil da mein Papa gesagt hat, wenn du nicht weißt, wohin und wie und überhaupt, dann geh doch in eine Stadt, wo Musik eine ganz große Rolle spielt. Fand ich schon mal krass.
Schlauer Papa.
Schlauer Papa. Und dann gab es eigentlich nur zwei Möglichkeiten, entweder New York oder London. New York war ein bisschen zu weit weg und viel zu teuer. London war genauso teuer, aber nicht so weit weg. Und weil er gesagt hat, dann lernst du einfach auch ein bisschen was übers Leben. Du lernst die Sprache perfekt, wenn du da bist, und du lernst klarzukommen in einem fremden Land ohne Hilfe, dir eine Wohnung suchen, dir einen Job suchen, alltägliche Dinge, ein Bankkonto eröffnen, sowas. Und das habe ich gemacht. Ich bin nach London ohne Plan. Das Einzige, was ich vorbereitet hatte, war, ich hatte 5 Tage in einer Jugendherberge mir einen Platz, ein Bett reserviert und ja, 5 Tage Zeit, um mir eine Wohnung zu suchen. Hat auch geklappt. Am letzten Tag, ich bin dann, weiß ich noch genau, Turnpike Lane hieß die U-Bahn-Station. Ich glaube, Mark Knopfler hat mal einen Song darüber gemacht, über diese Station, weil es so eine dodgy Area war, also ein bisschen gefährlich mit Drogendealern und Banden und Schießereien und so ein bisschen, ja, dodgy halt. Es war die erste Station der Zone 5, also musstest eine halbe Stunde, 40 Minuten fahren, bis du am Piccadilly Circus warst. Und da habe ich dann gewohnt mit 5 Franzosen in so einer alten 60er-Jahre-Siedlung, kann man sagen, wo der Teppichboden wirklich so seit 50 Jahren da drin liegt und so. Aber es war egal. Und
ich hab gerade so Trainspotting-Vibes. Ja,
es ist wirklich so, so war es tatsächlich. Und, okay. Und wir haben da in so einem kleinen Häuschen gewohnt. Also ein kleines Häuschen, das war eine Siedlung, aber da sieht ja jedes Haus gleich aus. Auf 2 Etagen, 5 Franzosen und ich. Und ich hatte so ein Mini-Zimmer, habe, glaube ich, 500 Pfund bezahlt dafür. Also viel zu viel, aber gut, ich hatte was. Ja, und dann habe ich dann einfach in jedem Plattenladen, den ich gefunden habe, angeklopft, bin rein, habe gesagt, hi, hier ist Lars, habt ihr einen Job für mich? Natürlich hatte keiner einen Job für mich, aber irgendwann halt schon. Und dann bin ich bei Tower Records gelandet, am Piccadilly Circus. Das waren diese, was hier in Berlin vielleicht vergleichbar ist mit dem Dussmann. Mhm. Musikkaufhaus.
Ja.
Und HMV gab es damals oder die Virgin Megastores.
Ja.
Und Tower Records war eben auch eines dieser Musikkaufhäuser aus Amerika. Und da habe ich dann im Soul and Dance Department gearbeitet. Und es war einfach die beste Zeit. Ich habe 4,90 Pfund verdient, damals schon, also gar nichts.
Ja.
Habe davon aber alles irgendwie bezahlen können. Und es war dann egal, dass ich kaum Geld für Essen hatte. Das ging schon irgendwie. Also so, das war alles, also von Toastbrot und Käse ernährt. Das ging alles. Mhm. Wenn du halt was wirklich willst. Und damals war ich jung, ich hatte keine Verpflichtung, alles war möglich. Und naja, und dann habe ich das mal gemacht, bin dann zurück, habe dann ein Praktikum beim Radio gemacht und bin dann da 5 Jahre geblieben. Also Dinge auszuprobieren,
ja,
ist, glaube ich, ganz entscheidend. Wie willst du mit 20 wissen, erstens, worin du gut bist, zweitens, was dir Spaß macht, und was auch eine Karriere sein könnte, wenn du es nicht ausprobierst. Du kommst frisch von der Schule und, to be honest, hast keine Ahnung vom Leben.
Ja.
Dann musst du erstmal ein bisschen Leben leben, um herauszufinden, wer bin ich denn überhaupt und wer will ich sein. Und auch mal zu scheitern. Letztlich ist es dann wichtig. Scheitern ist nicht das Gegenteil von Erfolg. Es ist ein Teil des Weges, ganz normal, jeder scheitert mal bei irgendwas. Okay, super, hab eine Erfahrung gemacht, weiter geht's.
Hm.
Und ich hätte nie gedacht, dass ich heute das mache, was ich mache, hätte ich nicht vorher 5 andere Dinge ausprobiert, die mich dahin gebracht haben.
Und zum dritten Mal, weil es so schön ist, lieber Lars, sage ich dir, es ist so schön, wie einfach und selbstverständlich das klingt, wenn du das sagst. Und es ist wirklich, ich finde es ganz, ganz wunderbar. Ich schmunzel ganz viel beim Zuhören. Vielleicht auch ein bisschen, weil ich dann doch merke, dass es vielleicht auch ein paar Parallelen gibt dazu in meinem Leben. Also, dass auch ich mit 19 und einem 3er-Abitur in der Tasche, übrigens auch Lehrerkind, da stand und dachte, ich weiß es doch auch nicht. Ich habe aber mal eine Kamera geschenkt bekommen, schon als 17-Jährige, weil ich mir die gewünscht habe. Also ähnlich, ne? Relatable zu deinem Plattenspieler, hat die mir auf jeden Fall auch erstmal so einen Weg geebnet im Ausprobieren. Und was ich gerade bei dir rausgehört habe und was ich wunderschön finde, ist aber, dass auch wenn dein Vater, von dem du jetzt mehrfach gesprochen hast, ein ganz anderes Wertesystem hat, er dich trotzdem in deinem eigenen Weg und deinem eigenen Wertesystem bestärkt hat. Also das hat mich gerade von allem, was du gesagt hast, am meisten berührt, dass er dich quasi mit dieser Aufgabe, das Leben zu leben, nach London geschickt hat. Das finde ich was ganz Wunderbares. Das möchte ich einfach so, da möchte ich jetzt gerne irgendwie, das möchte ich so raus extrahieren, sagen, liebe Eltern, schickt eure Kinder raus, um das Leben zu leben. So, das ist, glaube ich, das möchte ich so mit einem Textmarker gerade unterstreichen. Ja.
Es gibt ein ganz tolles Sprichwort, ich kriege es jetzt nicht mehr hin, aber so sinngemäß aus dem Iran stammt das. Gib deinen Kindern starke Wurzeln,
ja,
und noch stärkere Flügel.
Ja.
Also gib ihnen das Urvertrauen mit von Heimat, von ja,
Geborgenheit.
Geborgenheit, das sind die Wurzeln.
Ja.
Aber dann mach das Fenster nicht zu, damit sie nicht wegfliegen können, sondern mach es auf, damit sie sich ausdrücken können in der Welt.
Ja.
Und ja, mein Vater, ich weiß noch, wir waren mal auf Klassenfahrt zusammen. Also er war nicht mein Lehrer, er war auch nicht auf der gleichen Schule, aber er war Klassenlehrer einer Französischklasse. Und die haben einen Austausch gemacht in Frankreich und ich bin mitgefahren als sein Sohn.
Yeah.
Wir waren im gleichen Alter, diese Klasse und ich. Und mein Vater war auch alleinerziehend, das heißt, er konnte mich gar nicht allein lassen, also bin ich mitgefahren.
Mhm.
Und da gab es einen Moment, wir kommen mit dem Bus irgendwo an in einer französischen Kleinstadt und wir hatten 2 oder 3 Stunden Zeit. Und er hat gesagt, okay Leute, ihr könnt euch jetzt die Stadt angucken, wir treffen uns um 18 Uhr wieder hier am Bus. Und alle sind ausgeschwärmt, haben sich die Stadt angeguckt, die ganzen Kinder in Grüppchen. Und ein Mädchen hat ihren Rucksack genommen und hat sich auf die Bank gesetzt, die neben dem Bus stand. Und hat dort gewartet. 3 Stunden lang. Mein Vater hat sich dann neben das Mädchen gesetzt und ich bin dann mit den anderen weg. Und dann kam er dann zu mir und hat gesagt, guck mal, dieses Mädchen ist die mit Abstand beste Schülerin. Die hat in jedem Fach eine 1. Aber wenn es darum geht, selbstständig eine Entscheidung zu treffen und sich eigenständig eine Stadt anzuschauen, das konnte sie nicht. Noten sind nicht alles. Und dann hat er gesagt, hab lieber eine 3, aber du kommst im Leben klar, als eine 1 mit Sternchen und bist aber letztlich lebensunfähig.
Ich habe jetzt schon ganz große Gefühle für die Art und Weise, wie dein Papa mit dir umgegangen ist. Das finde ich wirklich was sehr, sehr Schönes. Und ich glaube, dass es überhaupt nicht selbstverständlich ist, dass Eltern genau diesen Blick, also dann eben doch diesen Blick aufs Leben haben. Ne? Du hast so von ihm gesprochen, gesagt, Sicherheit war sein stärkster Wert, aber vielleicht stimmt das gar nicht. Vielleicht hat er den zu seinem stärksten Wert machen müssen, weil er anders, in anderen Umständen aufgewachsen ist, in anderen Zeiten als wir beide zum Beispiel. Aber vielleicht hat er trotzdem genau das in sich drin getragen. Ne? Sonst hätte er dir das nicht weitergeben können. Ja.
Ja, mit Sicherheit.
Mhm.
Also klar, du bist ja auch nur ein Produkt deiner Umwelt. Jeder von uns ist ein Produkt seiner Umwelt. Und wir reagieren auf das, was wir wahrnehmen als Kinder. Vor allem als Kinder. Vor allem dann auch, wo das Urvertrauen entsteht oder eben nicht. Und wenn ganz viel Sicherheit da ist, aus deinem Elternhaus kommt, dann macht das auch was mit dir, wie du die Welt siehst und wahrnimmst. Bei meinem Vater war das so, also mein Großvater, also der Vater meines Vaters, der war Eisenbahner, ganz einfacher Mann. Arbeiterschicht, würde man heute sagen. Keine große Bildung. Mein Vater war auch der Erste, der auf der höheren Schule war, also aus unserer Familie. Und mein Großvater hat zu meinem Vater gesagt, und der hat wirklich gesagt, Junge, wenn du irgendwie studieren willst, das kannst du schon machen, aber Geld habe ich keins.
Hm.
Also von mir aus kannst du das machen, was alle machen, mach eine Ausbildung, geh was arbeiten, bring Geld nach Hause. Wenn du das nicht machen willst, ich werde es dir nicht verbieten, aber von mir kriegst du keine Unterstützung. Und so hat mein Vater eben für sich auch das Leben erschaffen, das er für sich oder wie er leben wollte.
Hm.
Und er hat dann ganz viel gemacht ohne Geld. Er hat in Frankreich studiert und in England studiert ohne Geld, aber er war kreativ. Er hat sich überlegt, okay, wie kann ich in England studieren, wenn ich wirklich kein Geld habe? Und dann ist er zum Pfarrer gegangen in unserer Ortschaft und hat gefragt, gibt es da irgendwie irgendwo in England eine, wie sagt man, ein etwas Vergleichbares, ein Pfarrer oder eine Kirche, die mich aufnehmen, wo ich keine Miete zahlen muss. Und es hat funktioniert. Und dann hat mein Vater in der Nähe von Exeter gewohnt, bei einem alten Pfarrers, bei einem alten Pfarrer und hat da gewohnt, ohne Miete zu zahlen. Auf die Idee muss man erstmal kommen. Stichwort Nächstenliebe, wir helfen jetzt jemandem. Und ja, kreativ ans Leben gehen, nicht sofort zu sagen, ich habe keine Chance, sondern zu sagen, ich muss mir einfach was überlegen, ich muss kreativer sein als die, die von ihrem Elternhaus bessere Chancen mitgegeben wurde, die mehr Geld haben. Ich habe das Geld nicht, ich will es aber trotzdem. Wie kriege ich es hin? Und ja, so hat jeder von uns eine andere Geschichte, die er mitbringt, andere Startvoraussetzungen. Auf jedem Zettel des Lebensplans steht was anderes drauf. Und deswegen macht es auch keinen Sinn, sich ständig zu vergleichen mit irgendwem, von dem man denkt, der hat so viel besser. Erstens, hat er nicht oder sie? Du weißt gar nicht, wie das Leben von ihm oder von ihr ist, denn diese Menschen, wie alle Menschen, zeigen dir sowieso nur das, was sie uns erlauben zu sehen. Wir gehen auf Instagram oder sonst wohin und gucken und denken, bei denen läuft alles so einfach und es ist alles so super und so easy und bei mir klappt's nicht. Und die haben Geld von zu Hause, ich nicht. Und die haben einen Vertrag bekommen und ich nicht. Und bei denen ist irgendwas erfolgreich, bei mir nicht. Mag alles sein, spielt aber gar keine Rolle, weil die leben ihr Leben und du lebst dein Leben. Ob deine Nachbarin Erfolg hat oder nicht im Außen, hat überhaupt nichts mit deinem Leben zu tun.
Absolut.
Ob der FC Bayern Meister wird oder nicht, spielt gar keine Rolle. Hat null Einfluss auf dein Leben.
Das war jetzt eine wilde These hier für ganz viele Menschen. Oh, dann, oh, nicht, dass wir damit hier einen Shitstorm produzieren. Das finde ich sehr schön. Kann ich total mitgehen. Ich könnte jetzt so wahnsinnig viel zu diesem Fußballthema sagen.
Gerne.
Weil ich da tatsächlich drüber nachgedacht habe. Ich war vor ein paar Tagen in Köln und auf der Hinfahrt, also ich bin mit dem Zug gefahren, und auf der Hinfahrt sind in Wolfsburg unheimlich viele Fußballfans eingestiegen, die unheimlich betrunken und unheimlich laut waren, aber vor allen Dingen unheimlich wehleidig, weil sie leider verloren, also sie haben verloren, ne? Man weiß schon Bescheid, also ihr Verein hat verloren. Und es hat mich wirklich beschäftigt, weil ich einerseits davon persönlich irgendwie gestört war von dieser Lautstärke und von diesem wirklich krassen Alkoholgeruch. Und ich dachte so, okay, finde jetzt für dich eine Lösung, wie du damit umgehst. Tatsächlich war die erste Lösung, die ich gefunden habe, Musik. Ich war ein bisschen wütend darüber. Ne? Ich war so kurz wirklich aufgebracht und dachte so, boah, das nervt mich so doll. Wie gehe ich jetzt damit um? Dann war die erste Lösung war ganz, ganz laut New Noise von Refuse zu hören. Das hat mir sehr geholfen in dem Moment. Dann habe ich mich ein bisschen beruhigt, dann habe ich die angesprochen, habe gesagt, so Entschuldigung, könntet ihr einfach ein bisschen eure Stimmen senken, so weil die halt super rumgegrillt haben und so. Ich habe es wirklich super lieb gesagt. Und dann war einer, der auch, wie gesagt, betrunken war, und hier war so ein bisschen, wollte motzen. Ich so, alles gut, macht einfach so. Ich wollte nur einmal kurz freundlich gesagt haben, wenn es irgendwie geht. Und dann irgendwie habe ich dann trotzdem ihn anscheinend erreichen können. Und er so, ja, heute ist aber auch ein Scheißtag, weil wir waren verloren und so. Und dann hat er mich wiederum damit erreicht, weil ich dann so sagen konnte, pass mal auf, weißt du was, das tut mir wirklich leid. In dem Moment tat es mir auch leid. Ne? Und dann habe ich aber auch gedacht, krass, ich war nie Fan von irgendeiner Mannschaft. Ich bin nicht mal im musikalischen Bereich Fan, im Sinne von, dass ich so eine Verkultung von einer Person oder einer Band habe. Ne? Dass dieses Gefühl kenne ich nicht so gut. Und dann habe ich gedacht, es tat mir so leid, diese ganzen, dann einfach mich wirklich mal nach links und rechts zu gucken und zu sagen, das sind alles gerade ganz traurige Gestalten. Und ich bin wirklich in so einen Mitleidsmodus gekommen und dachte so, Wahnsinn, wie stark das Teil auch unserer Gesellschaft ist, das eigene die eigene Freude und das eigene Leid in die Hände oder Füße oder die sportliche Fähigkeit und das Glück einer Fußballmannschaft zu legen. Ne? Und das habe ich eben auch ja sonst schon in meinem Leben oft genug erfahren, einfach in meinem Umfeld, Freundeskreis, dass Menschen wirklich geknickt sind, traurig sind. Und das finde ich schon, ich finde, es passt zu ganz vielem, was du auch gesagt hast, ne? Weil es eben darum geht, was ist so der normale Weg, woran messe ich mich, was gibt mir Sicherheit, ja, was sind überhaupt meine Werte? Und darüber nachzudenken, ich wünschte, diese Fragen eigentlich mal an diese Menschen stellen zu können, zu sagen, warum? Warum legst du eigentlich dein Glück in die Hände oder in die Fähigkeiten dieses Fußballvereins? Du gibst so viel ab.
Ja, das ist mit Sicherheit eine Mischung aus ganz viel. Das ist so identitätsstiftend.
Ja.
Man hat ja früher gesagt, Fußball ist eine Religion oder Religionsersatz. Ich glaube, das ist eher Familienersatz. Also Freundschaftsersatz. Du kannst ja auch. Und das Schöne beim Fußball ist, er hört nie auf. Es ist ja nicht nur das Spiel am Samstag oder am Freitag, es ist die ganze Woche. Fußball ist ein riesiges Thema. Wenn du nicht weißt, worüber du mit jemandem reden sollst, sprich über Fußball. Und ich glaube, man kann das so ein bisschen vergleichen, diese Jungs, die du im Zug gesehen hast und die so traurig waren, weil ihr geliebter FC verloren hat. Und die dann wirklich traurig waren. Also es war jetzt nicht so, irgendwie, naja, so wichtig ist es jetzt auch nicht. Doch,
ja.
Das ist jetzt wirklich wichtig.
Ja.
Und du kannst das vergleichen, wie wenn ein Musiker stirbt, mit dem du aufgewachsen bist. Vom Gefühl der, oder vom Level der Traurigkeit. Oder wenn deine Katze stirbt. Ich weiß, das ist ein bisschen ein merkwürdiger Vergleich, aber so Hardcore-Fußballfans weinen auch nur im Stadion. Also wenn sie im Finale verlieren, da hast du da große, gestandene Männer, um mal so Klischeebilder zu erzeugen, die heulen Rotz und Wasser. Aber nicht unbedingt, wenn Dinge passieren, wo man sagt, okay, hier zu weinen ist das Normalste der Welt. Und deswegen so in deren Welt war das gerade richtig schlimm. Für dich, weil es nicht deine Welt ist, du beobachtest das und denkst dir, das ist irgendwie komische Welt, kann ich nicht alles verstehen. Sie würden vielleicht in unserer Welt oder in deiner Welt denken, hä, es geht nicht der Musiker an, du kennst den doch gar nicht. Du hast ein paar Songs von dem. Aber du bist nicht jede Woche im Stadion mit unseren Jungs, mit unserer Mannschaft. Ich glaube, es gibt so viele Szenen oder Blasen oder Gemeinschaften, in denen alle eigene Regeln herrschen. Und oftmals treffen sich dann so zwei Blasen, die aber die Regeln nicht kennen und dann ein bisschen verwirrt sind. Und das macht es doch irgendwie auch schön. Also so, dass es so viele unterschiedliche Menschen gibt, die unterschiedlich durch ihre Welten gehen, die andere Prioritäten haben. Und solange man sich nicht, oder solange andere nicht gestört werden, jetzt in deinem Fall war es natürlich schon so und mich stört es auch, wenn ich bin auch, würde ich sagen, Fußball interessiert. Ich bin jetzt kein Fußballfan, aber ich bin Fußball interessiert. Aber wenn ich im Zug sitze und da ist eine Gruppe von 20 Jungs und die haben alle 3 Kästen Bier dabei und unterhalten das ganze Abteil, dann nervt mich das schon auch. Aber für mich ist das, also für mich ganz persönlich, ist es dann immer eine Frage, okay, Lars, wie zen bist du wirklich? Erträgst du das jetzt und kannst es ausschalten oder fühlst du dich jetzt die nächsten 3 Stunden genervt und angegriffen und deine Pumpe geht und du willst eigentlich was sagen, aber traust dich nicht oder so?
Mhm.
Und das ist für mich dann immer so eine Frage, okay. Entweder du machst jetzt was und gehst hin, so wie du, oder du akzeptierst es einfach, dass nicht jeder so ist wie du.
Mhm.
Ist eine Hardcore-Aufgabe, vor allem in der heutigen Zeit, weil ja jeder regt sich über alles auf und gefühlt hast du nur noch Gruppen, die gegeneinander sind und gar nicht mehr so viele Menschen, die wirklich sich an einen Tisch setzen können, die unterschiedliche Meinungen haben und sie am Ende trotzdem verstehen. Also so.
Ich weiß genau, was du meinst. Ja. Ich muss sozusagen jetzt einmal kurz intervenieren, weil ich gar nicht dieses Gefühl hatte, dass das irgendwie ein Gegeneinander ist. Ich habe mich gestört gefühlt, ich habe mich kurz aufgeregt, aber ich habe eben meine Zen-Methode war dann eben der Song. Und dann war ich auch fein damit, ne? Und dann habe ich eben, weil ich wusste, ich brauche jetzt erstmal die Ruhe, ich muss erstmal selber wieder die Ruhe in mir finden, damit ich überhaupt in einem für mich angemessenen Tonfall überhaupt sprechen kann, weil ich eben nicht, wenn ich in meinem Wertesystem weiß, ich möchte überhaupt nicht irgendwie jetzt hier so eine Front aufmachen, sondern ich möchte, wenn dann, lieb und freundlich und verständnisvoll selber sein. Was mich beschäftigt hat, war diese hohe Emotionalität und auch gar nicht so in dieser Verwunderung, dass ich es nicht verstehen konnte, sondern eher, warum ich das auch, glaube ich, gerade erzählt habe, also einmal, weil du den FC Bayern erwähnt hast und weil ich mich gerade gefragt habe, ob das nicht ein ganz, ganz harter Kontrast zueinander ist, dieses, also auch alles, was du gesagt hast, über den eigenen Weg und die eigenen Werte zu finden. Und ich finde, du hast es gerade unheimlich schön, hast du so schön über diese Zugehörigkeit gesprochen und über dieses Familiäre und auch über den Raum für Gefühle, dass ich jetzt schon wieder verstanden habe, dass sich das überhaupt nicht ausschließt, sondern dass es eben aber auch eine bewusste Entscheidung sein kann, eben sich genau so einer Fußballfamilie anzuschließen, in Anführungszeichen, um zu sagen, ich habe da einen Raum, ich habe eine Zugehörigkeit und ich finde dort etwas, was ich vielleicht für mich selber in meinem eigenen Leben so sonst gar nicht kreieren kann. Und ja, so habe ich es jetzt verstanden, ja, für mich. Ne?
Absolut, ja. Es ist ja in der Religion letztlich auch nicht anders.
Ja.
Jetzt kommen wir doch wieder zurück zur Religion als Ersatz. Wenn du gehst, egal welche Religion du, wenn du ein aktiver Gläubiger bist, unabhängig welcher Religion angehören, dann kannst du ja auch nur Dinge von außen von dieser Religion aufnehmen. Das heißt, das ist ja wie Fußball gucken, du nimmst es auf, du schaust dir das Spiel an. Du kannst aber selbst nicht Einfluss nehmen auf das Spiel. Du bist nur Beobachter. Und ich glaube, je mehr du aber im Innen an Reichtum hast, also an auch erfüllt sein, desto weniger brauchst du diese Dinge im Außen. Also man könnte auch sagen, vielleicht ein bisschen eine gewagte Theorie, aber je weniger Mangeldenken du hast, desto weniger brauchst du die Einflüsse von außen, um dich als Ganzes zu sehen. Also je weniger brauchst du den Fußball, die Religion, den Zuspruch von außen, weil ja in dir schon alles gefüllt ist.
Mhm.
Und wenn aber das in dir nicht so gefüllt ist, wenn da irgendwas ist, was fehlt, wenn da irgendeine Leere ist, irgendein Platz, der nicht ausgefüllt ist, dann ist natürlich der Weg zum Fußball, zur Religion oder zu anderen Dingen, die im Außen passieren, sehr einfach und sehr leicht und ist auch nachvollziehbar. Weil dann werden ja die Regeln aufgestellt und du musst nur hingehen.
Ja, das hast du sehr, sehr, sehr schön erklärt. Also ich habe für mich gerade ein total gutes Bild, ich kann das wirklich gut für mich gerade visualisieren, wie eben auch diese Kräfte und diese Dynamiken sind, ne? Und gerade mit dem Innen und dem Außen und auch, aber nochmal, um zurückzukehren zu den Fragen nach den eigenen Werten, ne? Dass es eben ja auch vielleicht leichter ist, sich dann im Außen ein bestehendes Wertesystem zu suchen, was total legitim ist. Es ist eben nur im besten Fall eine Entscheidung, die man trifft. So, oder das ist das, was ich mir wünsche, dass Menschen sehen, dass sie diese Entscheidung haben. Sie die Möglichkeit haben, sich auch von bestehenden Wertesystemen im Außen zu lösen und ihr eigenes zu kreieren. Ich glaube, das ist so, wenn ich es jetzt zusammenfassen müsste, worüber reden wir gerade, wäre das, glaube ich,
ja,
diese Erlaubnis zu sagen, du darfst dir auch was Eigenes kreieren, was nichts mit dem Außen zu tun hat.
Genau. Und vor allem finde ich es immer wichtig, wenn es für dich Sinn macht, was du tust, dann ist das ausreichend. Es müssen die anderen nicht verstehen,
ja,
was du machst.
Ja.
Weil jeder schaut ja durch eine andere Brille auf dein Leben. Das heißt, und es macht, also es ist bedeutungslos, was die anderen finden über das, was du machst. Wenn du einen Sinn darin erkennen kannst und wenn du der Einzige bist, dann bleib dabei, mach es. Also wenn du jetzt anfängst, zum Beispiel hier in Berlin die Straße zu fegen oder Unkraut zu jäten oder Hundekacke wegzuräumen oder sonst irgendwas, also diese klassische, im Buddhismus würde man sagen, den Wald fegen.
Ja.
Eine Arbeit, die keinen Sinn macht.
Ja.
Von außen betrachtet.
Ja.
Aber für dich macht es Sinn.
Ja.
Dann mach weiter.
Ich mag das mit dem Straßenfegen sehr gerne. Aber ich bin auch großer Momo-Fan und Beppo-Straßenkehrer. Vielleicht sollte ich das mal ausprobieren. Lars, was hörst du denn gerade für einen Song? Hast du gerade einen Dauerschleife oder hörst du gerade verschiedene Sachen?
Ich höre gerade das neue Album von J. Cole. Bin ein großer Fan von ihm. Mag eigentlich alles von ihm. Das Lieblingslied von seiner neuen Platte heißt, ich habe zwei. Eigentlich, es ist wirklich so, das ist ein Album, das heißt Might Delete Later.
Mhm.
Und ist ein Album, das mit jedem Mal hören besser wird. Und beim ersten Mal hören fand ich es okay. Und jetzt habe ich eigentlich nur Lieblingslieder.
Okay.
Aber Anspieltipps aus dem Gedächtnis ist Fever. Also der Song heißt Fever, wie das Fieber. Und das Lied, was davor kommt, hat drei Buchstaben. Ist eine Abkürzung, glaube ich, FJB oder so. Also,
ja, yeah, okay.
Genau. Diese zwei Songs auf dem neuen J. Cole-Album, das höre ich in Dauerschleife. Ansonsten habe ich tatsächlich das ganze Taylor Swift-Album mal gehört.
Mhm.
Das neue, ist ja ein Doppelalbum. Und ja, ist schön. Das habe ich auf der Zugfahrt gehört. Das ist auch lang. Wenn ich eins gelernt habe, ist nichts Schlechtes über Taylor Swift zu sagen. Das habe ich die Taylor Swift Army an der Backe.
Ich wollte gerade sagen, du hast dich schon hier mit den Bayern-Fans, hast du also
jetzt. Genau, mit den Bayern-Fans habe ich es mir schon verscherzt. Ja, also das Taylor Swift Album, es ist wirklich schön zu hören. Es ist so, ich meine es ganz ernst. Ich finde sie auch super. Also so, ja. Ich finde, ich kann überhaupt nicht verstehen, dieses Taylor Swift Bashing, was ja so viele Leute machen, weil es so schön einfach ist. Eine junge Frau, super erfolgreich, wie sagt man, schlägt einen Rekord nach dem nächsten und der alte Rekord war auch schon von ihr. Da kann man einfach nur sagen, maximalen Respekt, so wie sie alles macht. Also ihr Business, ihre Konzerte, ihre Musik, alles. Sie ist jetzt Milliardärin geworden mit ihrer Musik. Da kann man auch einfach mal sagen, ich ziehe meinen Hut, Respekt, auch wenn es musikalisch vielleicht nicht so 100% meine Welle ist, aber super, einfach super. Und ich kann jeden verstehen, ich habe vor kurzem ein Interview gesehen mit einem Comedian, der mit seiner Freundin zu einem Taylor Swift Konzert gehen musste und er hat so gesagt, ja, Taylor Swift Konzert, ja gut, gehe ich mal mit. Und er hat gesagt, das beste Konzert, auf dem er je war, und er nimmt alles zurück, was er jemals über sie gesagt hat. Und er hat gesagt, ich dachte immer, Beyoncé sei die größte Sängerin. Jetzt ist es Taylor Swift, so mit Abstand die größte, eigentlich so Michael Jackson unserer Zeit. Und das kann man so stehen lassen.
Ich liebe auf jeden Fall, wie wir hier einmal die ganze Runde an Themen abgrasen. Das finde ich richtig schön. Das war ja mein Eingangssatz, dass ich gesagt habe, es gibt, das Konzept ist, wir sprechen frei. Ich mag, dass wir das umsetzen.
Ich mache das aber auch so, eigentlich in allem, was ich tue. Schlimmste, was man mir antun könnte, ist zu sagen, hier hast du ein Skript, lerne es auswendig und bring es auf den Punkt, wir haben 3 Minuten. Das klassische Radio-Interview, das ist immer der Horror für mich, weil ich mich nicht kurz fassen kann, und sondern so von A nach B und von C nach X und so. Und ich habe mal vor vielen, vielen Jahren Eckhart Tolle getroffen. Ich weiß nicht, ob du ihn kennst, ein großer spiritueller Lehrer.
Auf jeden Fall kenne ich, ja.
Sein großes Buch, sein berühmtes Buch heißt The Power of Now. Mhm. Auf Deutsch heißt es Jetzt, die Kraft der Gegenwart. Und ich habe ihn mal getroffen vor vielen Jahren in Hannover, im Kuppelsaal. 4000 Leute ausverkauft. Und er kommt auf die Bühne und sagt erstmal 3 Minuten gar nichts. Setzt sich hin, hat so einen Gong, schlägt da einmal drauf und dann sagt er 3-4 Minuten gar nichts. Und fängt dann irgendwann an zu erzählen. Und ich habe das Glück gehabt, danach einer kleinen Runde mit ihm essen zu gehen. Und ich saß auch neben ihm und habe dann viel mit ihm gesprochen, Fragen gestellt. Und unter anderem war meine Frage, wie machst du das, bevor du auf die Bühne gehst? Was passiert in diesen 3 Minuten, in denen du nichts sagst? Wie bereitest du dich vor auf so einen Auftritt? Und seine Antwort war, ich bereite mich gar nicht vor, sondern ich versuche, oh Wunder, ganz im Jetzt zu sein und die Energie des Raumes zu fühlen und dann mich zu öffnen und alles zuzulassen, was in dem Augenblick passiert. Und dann kommt schon die erste Frage, der erste Satz, der kommt dann schon. Man braucht Vertrauen. Und so habe ich das dann später, wenn ich auf die Bühne gegangen bin, auch immer gemacht. Nichts vorbereitet, alles intuitiv, alles aus der Situation heraus. Und das ist mein Weg, es zu machen. Hm. Ich habe vor kurzem ein tolles Gespräch geführt mit Karin Kuschig, auch eine ganz tolle Autorin. Die hat das Buch geschrieben, 50 Sätze, die dein Leben leichter machen. Ganz erfolgreiches Buch. Stand, glaube ich, 2 Jahre auf Platz 1 in der Spiegel-Bestsellerliste. Auch Berlinerin. Und sie ist genau das Gegenteil. Sie hat gesagt, sie muss alles vorbereiten. Es gibt ihr Vertrauen, wenn sie weiß, es ist alles in ihrem Kopf geskriptet und fertig. Mhm. Und auch hier, ist so schön, jeder macht es auf seine Weise. Und keine ist richtig oder falsch. Man muss einfach durchs Probieren herausfinden, was passt am besten zu mir.
Absolut. kann ich nichts mehr hinzufügen. Wie schön, Lars. Ich habe immer in jedem Podcastgespräch diesen Moment, wo ich denke, okay, perfekt, wir haben einmal genau diese gute Runde gedreht. Der Moment ist jetzt. Ich weiß nicht, wie lange wir sprechen. Ich kann es auch tatsächlich nicht mal sehen gerade. Ist auch völlig egal. Stimmst du mir zu? So, das ist ein guter, also sagt dein Gefühl dir das auch, dass wir gerade so an einem guten Punkt sind?
Das ist wie auf einer Party. Es gibt so den Moment, wo man sagt, jetzt wäre eigentlich ein guter Augenblick zu gehen.
Ja.
Jetzt ist der Höhepunkt da. Und dann bleibt man vielleicht noch eine Stunde länger oder zwei. Und dann denkt man, wäre ich doch vor 2 Stunden gegangen.
Ja.
Und das heißt nicht, dass die Party schlecht geworden ist danach. Aber so manchmal vertraut man oder sollte man auf seine Intuition, auf sein Bauchgefühl vertrauen. Und wenn du gerade das Gefühl hast, jetzt ist der Moment da, kann ich sagen, bin ich einverstanden.
Schön.
Wir könnten aber auch noch 2 Stunden reden. Und ich bin mir sicher, es wird uns beiden genauso Spaß machen.
Auch da möchte ich mich anschließen, absolut. Ein bisschen war das gelogen mit dem freien Gespräch, weil ich habe eine Abschlussfrage,
okay.
die ich jedes Mal stelle. Diese Abschluss, wenn in meinem Intro sage ich immer so, nehmt euch bitte was mit, nehmt euch was mit aus dem Gespräch. Deswegen ist die Abschlussfrage, lieber Lars, kannst du mir spontan sagen, was du dir aus diesem Gespräch mitnimmst?
Ich nehme mir aus unserem Gespräch mit, dass ich, wenn ich über meinen Weg nachdenke, weil immer wenn ich über mich erzähle auch oder wie ich die Welt sehe, dann das natürlich auch immer vergleiche mit meinem eigenen Weg, wirklich sagen kann, ich bin zufrieden mit mir. Und gar nicht aus einem Gefühl von Mangel heraus oder einem Gefühl von Verliebtheit oder Ego heraus, sondern wirklich von einem Gefühl der Zufriedenheit. Also so, ja, würde ich morgen sterben, ich hätte nichts zu bedauern. Und ich finde, das ist wirklich schön und das sollte man viel häufiger ja, tun, sich darüber Gedanken zu machen, weil käme man zu dem Entschluss, so richtig toll war es jetzt nicht bisher, kann man ja immer noch was ändern. Und das habe ich gerade so gemerkt beim Reden, ich habe mich auch selbst sehr wohl gefühlt, dann hatte auch an 2 Stellen mal richtig Gänsehaut, weil ich einfach gemerkt habe, ja, das, ich hatte auch einmal so ein bisschen Tränen in den Augen, dass ist schon alles gut, wie es ist.
Wie schön, danke dir, dass du das auch, dieses auch sehr intime Gefühl mit mir hier teilst. Das finde ich sehr schön und mit allen lieben Menschen, die zuhören. Ich sage eigentlich fast immer das Gleiche, weil das Gefühl so stark ist, dass ich so unfassbar dankbar bin, dass ich diese Begegnung haben darf in diesen Podcast-Gesprächen. Ich möchte heute aber noch mal was ganz anderes sagen. Ich bin total stimmaffin. Ich konnte mir früher nie irgendwelche SchauspielerInnen-Namen merken oder auch überhaupt generell bei KünstlerInnen, MusikerInnen. Aber ich erkenne Stimmen und habe anscheinend einen großen Bezug dazu. Und deine Art zu sprechen, die ich eben ja auch sonst aus deinen eigenen Podcasts kenne, aber die jetzt so in diesem Raum live erleben zu dürfen, hat mir ganz viel Frieden geschenkt. Und da möchte ich mich einfach ganz persönlich dafür bedanken. Ich merke, ich bin so ganz ruhig geworden und ganz beseelt, einfach weil ich mit dir sprechen durfte. Dankeschön.
Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich, ja, danke. Wirklich danke von ganzem Herzen.
Ja, von mir auch. Danke, lieber Lars. Ciao.
Tschüss.
Ihr Lieben, wie schön, dass ihr bis hierhin zugehört habt.
Ich hoffe, ihr konntet euch auch so gut entspannen beim Gespräch wie ich. Wenn ihr mehr Lust auf Selbstreflexion und Achtsamkeit habt, dann schaut gerne auf einguterplan.de vorbei oder auf dem Instagram-Kanal von einguterplan. Ansonsten möchte ich mich für das liebe Feedback zur letzten Folge bedanken. Es bedeutet mir wirklich was. Wir freuen uns über jede Unterstützung. Abonniert und bewertet den Podcast, teilt die Folgen, gebt weiterhin sehr gerne Feedback. Wirklich von Herzen ganz, ganz lieben Dank. Bis in 14 Tagen. Alles Liebe für euch, eure Birte.